Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Edeka Bauer in Konstanz scheitert mit Maulkorbversuch gegen kritische Berichterstattung. Betriebsratsbehinderung beim Altenheimbetreiber Orpea, nicht nur in Deutschland. Klinikum Ludwigshafen, Streit um Mitarbeiterimpfung. Freitag der 13. geht gegen die Lieferdienste Gorillas und Lieferando. Der Aktionstag gegen Horrorjobs und Unionbusting findet am 13. August 2021 zum 11. Mal statt. Humboldt-Uni Berlin, Maßregelung und schwarze Listen. Streikender soll nicht länger für die Uni arbeiten dürfen. Prozess vor dem Arbeitsgericht Berlin birgt Sprengkraft. Wir sprechen mit dem betroffenen Mo. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 29. Wir zeichnen auf am 22. Juli 2021. Ich grüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht, Luxemburger Straße in Köln.
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Wer sind wir? Worum geht es in dieser Sendung? Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Leute, die sich für ihre Rechte am Arbeitsplatz einsetzen, gewerkschaftliche Initiativen und so weiter. Die Sendung wird möglich gemacht durch Vereinsmitglieder und Spenden. Wir kriegen keine Gelder von Stiftungen, staatlichen Stellen, Gewerkschaften, Parteien oder sowas. Wir danken allen für die Unterstützung und sind stolz darauf, auf eigenen Beinen zu stehen. Danke, dass ihr das möglich macht. Wenn ihr auch einen Beitrag leisten wollt, dann geht auf unsere Website arbeitsunrecht.de/fm. Dort könnt ihr uns unterstützen. Das würde uns sehr freuen.
Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News und Arbeitsunrecht in Deutschland. Und danach spreche ich mit Mo aus Berlin. Mo hat an einem Streik an der Humboldt-Uni Berlin teilgenommen. Das ist alles schon lange her. In Deutschland mahlen die Mühlen der Arbeitsgerichte langsam. Jedenfalls wurde sein Vertrag in der IT-Abteilung nicht verlängert und deswegen, weil er gestreikt hat, will ihn die Uni auch nicht mehr einstellen. Und das geht so nicht. Das Besondere, die Uni argumentiert ganz offen mit seiner Beteiligung am Streik als Nicht-Einstellungsgrund. Darüber spreche ich mit ihm gleich im Interview, denn dieser Fall berührt im Grunde uns alle. Er soll alle einschüchtern und könnte Maßstäbe setzen für ja, den Umgang mit dem Grundrecht auf Streik, das ja immerhin im Grundgesetz verbrieft ist. Aber jetzt kommt erstmal Jessica Reisner mit Union Busting News.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner.
Edeka Bauer in Konstanz scheitert mit Maulkorbversuch gegen kritische Berichterstattung. Die Webseite seemods.de, die unabhängige Berichterstattung im Raum Bodensee-Konstanz betreibt, hatte detailliert über Unionbusting bei Edeka Bauer berichtet. Die Nachrichtenseite wird von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Ursprünglich war eine Monatszeitung geplant, worauf der Name der Webseite beruht. Der Inhaber von 13 Edeka-Filialen im Raum Konstanz, Jürgen Bauer, versuchte, sowohl die Betreiber der Seite Seemods als auch den Autor der Beiträge über die Behinderung und Beeinflussung einer Betriebsratswahl einzuschüchtern. Er beauftragte zu diesem Zweck die Kölner Medienkanzlei Brost Klaassen. Der Ansatz scheiterte komplett. Der erhoffte Einschüchterungsmoment blieb aus. Als Edeka Bauer seine Fälle schwimmen sah, kam es zu einer gütlichen Einigung und Bauer verzichtete auf die außergerichtlichen Kostenansprüche von knapp 7.000 Euro. Die strittigen Beiträge stehen wieder online. Es lohnt, kurz auf die Methode zu schauen. Zunächst wollte Anwalt Jörn Klaassen auf Falschbehauptung und Verdachtsberichterstattung gehen. Doch bei den folgenden Behauptungen zu Edeka Bauer handelt es sich schlicht um Tatsachen. Lohnerhöhungen sind nicht die Regel. Belegschaftsmitglieder, die sich zuerst an einer Kandidatur für die Betriebsratswahl interessiert gezeigt hatten, zogen sich zurück. Beförderungen waren in Aussicht gestellt worden, wenn Beschäftigte auf der unternehmensnahen Wahlliste Future kandidieren würden. Berichte über Tatsachen sind von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt, auch wenn Unternehmen durch das öffentliche Bekanntwerden Kunden verlieren könnten. Im nächsten verzweifelten Versuch machte sich die Kanzlei Brost-Klaassen dann regelrecht lächerlich. Der Autor der Seemods-Artikel sei Verdi-Mitglied und dürfe deshalb nicht über Konflikte schreiben, in die Verdi involviert sei. Der Anwalt des Seemods-Autors fragte zurück, ob dann auch beispielsweise Katholiken nicht über Bischof Wölki schreiben dürften oder ein Mitglied des SC Freiburg nicht über dessen Spiele berichten dürfte. Die Antwortfrist ließ die erfolglose Kanzlei Brost-Klaassen verstreichen. Die presserechtliche Frage ist damit geklärt. Herzlichen Glückwunsch an die Betreiber der Seemods. Keine Entwarnung kann allerdings für die Beschäftigten von Edeka Bauer gegeben werden. Hintergrund der presserechtlichen Auseinandersetzung ist knallhartes Union-Busting. Inhaber Jürgen Bauer betreibt 13 Edeka-Filialen im Raum Konstanz. Bei der Behinderung der Betriebsratsarbeit lässt sich Jürgen Bauer von der berüchtigten Kanzlei Schreiner und Partner vertreten. Kaum hatte Bauer Wind von einer geplanten Betriebsratsgründung bekommen, feuerte die Firmenleitung einen der Initiatoren der Betriebsratswahl. Das Unternehmen sorgte außerdem dafür, dass statt der beabsichtigten Einheitsliste eine zweite unternehmensnahe Liste ins Rennen ging. Das Unternehmen Bauer beförderte Initiatoren der Betriebsratswahl, die dann plötzlich auf dieser unternehmensnahen Liste Future auftauchten. Das Manöver glückte. Die Betriebsratswahl Ende Januar 2021 gewann die unternehmenshörige Liste und stellte mit 3-2 Personen die Mehrheit im Betriebsrat. Die Gewerkschaft Verdi startete daraufhin ein Beschwerdeverfahren mit dem Ziel, die Wahl für ungültig erklären zu lassen. Mitte April erklärte der Betriebsrat daraufhin seinen Rücktritt, beschloss eine Neuwahl und vermied durch diesen Schritt einen öffentlichen Prozess mit Beweisaufnahme und Zeugenanhörung. Noch hat die ursprünglich für Juni vorgesehene Neuwahl des Edeka-Betriebsrats nicht stattgefunden. Das alte, nunmehr kommissarisch amtierende Gremium mit seiner firmennahen Leitung bleibt also noch eine Weile im Amt. Betriebsratsbehinderung beim Altenheimbetreiber Orpea, nicht nur in Deutschland. Der Tagesspiegel berichtet über eine Studie von Investigate Europe. Der Betrieb privater Altenheime ist ein Riesengeschäft mit sicherer Grundlage. Der Markt wächst unablässig und der wichtigste Kunde ist der Staat, der selbst in Krisenzeiten immer zahlt. 43% der Altenheime in Deutschland werden privat betrieben. Größter Platzhirsch am Markt, der französische Betreiber Orpea. In Deutschland betreibt Orpea 134 Pflegeheime mit insgesamt fast 12.000 Betten. Die Gewinne werden auch durch gezielten Personalmangel gesteigert. Das hat Folgen. Fast die Hälfte aller Covid-Toten während der ersten und zweiten Infektionswelle waren Bewohner von Altenheimen, auch weil das Personal fehlte, um schnell die nötigen Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Um dem Personalmangel und der Unterversorgung entgegenzuwirken, müssten 120.000 Vollzeitstellen zusätzlich geschaffen werden, alleine in Deutschland. Gut geführte Heime investieren laut Studie 70% ihrer Einnahmen in Personal. Marktführende Konzerne wie Orpea veranschlagen jedoch nur rund 50-55%. Personalmangel herrscht bei Orpea auch in anderen europäischen Ländern. Die Konzernleitung geht massiv gegen die Organisation der Beschäftigten vor. Schon 2014 schleuste Orpea in Frankreich 3 Spitzel in die Belegschaft, um die Aktivisten aus der Belegschaft des Unternehmens auszuforschen. So wurde das Management etwa über die geplanten Arbeitskämpfe schon lange vorab informiert, wie die Wochenberichte der Agenten belegen. Deren Enttarnung hatte nur deshalb keine rechtlichen Folgen, weil die Gewerkschaft CGT eine Klagefrist versäumte. Eine ehemalige Managerin eines weiteren Orpea-Heimes bestätigte im Gespräch mit Investigate Europe, dass sie ausdrücklich angewiesen wurde, Mobbing-Taktiken gegen unerwünschte Mitarbeitende anzuwenden. In Polen wiederum versuchte der Konzern im Jahr 2019 die Betriebsratsvorsitzende einer Einrichtung in der kleinen Stadt Konstanzin nahe Warschau loszuwerden. Im Frühling diesen Jahres kassierte das Warschauer Arbeitsgericht die Kündigung, der Konzern musste die Pflegerin wieder einstellen. Ähnlich agiert der Konzern auch in Deutschland. Derzeit betreibt er gegen die Vorsitzenden zweier Betriebsräte in Orpea-Heimen in Bremen und Niedersachsen Verfahren, um deren fristlose Kündigung durchzusetzen. Eine Bremer Arbeitsrichterin wies 2 der Fälle im April 2021 aus Mangel an Beweisen zurück, aber Orpea legte noch im Gerichtssaal nach. Der Konzernanwalt kündigte an, man ziehe eine lückenlose Überwachung der Betriebsräte während der Arbeitszeit mit Hilfe einer Detektei in Betracht. Im ostfriesischen Leer wiederum versuchte das Unternehmen, die Gründung eines Betriebsrats per Hausverbot für die Gewerkschaft gleich ganz zu verhindern. Das gleiche Muster soll Orpea gezeigt haben, als die Europäische Dachgewerkschaft für den öffentlichen Dienst EPSU die Gründung eines europäischen Betriebsrats betrieb. Die Gründung des Gremiums gelang trotz der Widerstände. Jetzt versucht Orpea allerdings, die dabei gewählte Vorsitzende des Gremiums aus einem deutschen Konzernbetrieb mittels Klage beim Arbeitsgericht Offenburg absetzen zu lassen. Angeblich soll es bei ihrer Entsendung einen Verfahrensfehler gegeben haben. In Wahrheit gehe es darum, die Arbeit des Europäischen Betriebsrats zu behindern, sagt Simon Wionski, der Anwalt der Betroffenen. Dass die Beschäftigten sich organisieren, ist in der Pflegebranche immer noch die Ausnahme. Nur 10% der Heime in Deutschland haben überhaupt einen Betriebsrat und die wenigsten Mitarbeitenden sind Mitglied einer Gewerkschaft. Klinikum Ludwigshafen – Streit um Mitarbeiterimpfung. Nach Angaben des Klinikums Ludwigshafen sind mittlerweile 90% aller Mitarbeitenden geimpft. Bei den Ärzten liege die Impfquote sogar bei 100%. Für die ungefähr 300 ungeimpften Klinikmitarbeiter gibt es nun allerdings Probleme. Die Klinikleitung sieht Gefahren, zum Beispiel, wenn sie Patienten mit Immunschwächen behandeln sollen. Nach Angaben von Agathe Hohmann, Sprecherin der Gewerkschaft Verdi in Ludwigshafen, sind Anträge von Klinikmitarbeitern auf Fort- und Weiterbildungen oder Gehaltserhöhungen vom Klinikum mit der Begründung abgelehnt worden, die betroffenen Mitarbeiter seien nicht geimpft. Die Klinikmitarbeiterinnen wollen sich juristisch gegen diese Entscheidung wehren. Die Reaktion der Geschäftsführung verstoße gegen das Gleichheitsprinzip, so Hohmann. Auch der Betriebsrat des Klinikums Ludwigshafen hat kein Verständnis für die Maßnahme der Geschäftsleitung. Der Betriebsrat sei klar gegen eine Impfpflicht und lehne eine Bestrafung ungeimpfter Mitarbeiter ab. Allerdings empfehle er zum Eigenschutz eine Impfung. Eine spannende Frage, wie das Ganze juristisch entschieden werden wird. Wir werden euch über den Fortgang an dieser Stelle informieren.
Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
Danke für die Infos, Jessica. Sollen wir noch über eine Meldung reden oder zwei?
Dieses Mal hatte ich ja nicht so viele verschiedene Meldungen, dafür zwei längere Fälle. Ich fand, es lohnt aber in beiden Fällen genauer drauf zu schauen. Interessant finde ich, dass wir immer wieder an dieser Stelle hier über Behinderung der kritischen Berichterstattung berichten müssen, weil es immer wieder Unternehmer gibt, die versuchen, über Medienkanzleien Kritiker mundtot zu machen.
Ja, das gelingt dann meistens gar nicht, wenn die Leute sich wehren, wenn sie gut beraten sind oder sich einfach gerade machen. Aber viele knicken ja vorher ein, lassen sich auch blöffen von diesen unglaublich hohen Summen, die dann mitunter genannt werden. 250.000 Euro, das sind dann aber immer nur Höchstsummen, das wissen die Leute meistens gar nicht. Das ist eine ständige Begleitmusik und der Fall, den wir jetzt gleich haben, hat ja auch in gewisser Weise ein bisschen damit zu tun. Naja gut, da wird jetzt nicht die Berichterstattung unterbunden, aber die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Streiks.
Genau.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich habe eine Bitte. Spendet doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Vielen Dank.
Ja, dann möchte ich hier vorab, bevor ich jetzt gleich den Mo in die Sendung rufe, ankündigen. Wir haben im Grunde Nachrichten selber generiert heute. Freitag der 13. ist unser Aktionstag und wir hatten ein Online-Voting gestartet, wollten diesen Freitag den 13. Lieferdiensten widmen. Da haben wir drei zur Auswahl gestellt, Lieferando, Gorillas und Flaschenpost, die alle Saures verdient haben für ihre Behandlung von Beschäftigten und Betriebsräten. Diese Abstimmung ist gewonnen worden von Gorillas, aber ganz knapp. Und Lieferando kam wirklich ganz knapp auf den zweiten Platz, sodass wir uns jetzt entschieden haben, am Freitag, den 13. August, gegen beide Unternehmen vorzugehen. Und wir sprechen da auch gleich nach dem Interview nochmal kurz drüber, denke ich. Ich muss aber jetzt schon alle Leute bitten, sich Freitag, den 13. August, in ihrem Kalender anzustreichen und sich schon mal Gedanken zu machen, wo sie da aktiv werden könnten. Es bietet sich bei Fahrradlieferdiensten natürlich das Fahrrad als Aktionsmedium an. Eine Fahrraddemo oder sowas ähnliches. Denkt schon mal drüber nach.
Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich interviewe Mo aus Berlin, der für seine Wiedereinstellung bei der Humboldt-Universität kämpft, die ihn nicht haben will, weil er gestreikt hat. Ja, Mo, bevor wir in medias res gehen und in den Sachverhalt, also den Streik und auch den Arbeitsgerichtsprozess, auch das sind zwei verschiedene Punkte, erzähl uns doch nochmal kurz, wer du so bist, was du machst und was du in der IT-Abteilung da an der Uni gemacht hast.
Genau, ich bin Mo, habe lange Zeit studiert an der Humboldt-Universität und habe dann auch angefangen, dort zu arbeiten, wie es halt so ist. Bin in den studentischen Personalrat gekommen und zu der Zeit, also irgendwann war dann auch der Streik der studentischen Beschäftigten in Berlin und natürlich habe ich mich dann auch außerhalb des Personalrats als Beschäftigter auch an diesem Streik beteiligt.
Du kämpfst ja jetzt dafür, dass du an der Uni weiter beschäftigt werden darfst. Manchmal kämpft man aus Prinzip, ich kenne das auch, weil man sich Sachen nicht gefallen lassen will, aber darf ich davon ausgehen, dass du da eigentlich gerne gearbeitet hast oder war das eigentlich ein Job wie alle anderen?
Ich habe immer gerne mit meinen direkten Kollegen und mit meinem Umfeld zusammengearbeitet und habe das ja auch 6 Jahre insgesamt getan. Und mit meinen Vorgesetzten oder mit meinen Kolleginnen dort bin ich gut zurechtgekommen. Und die wollten mich auch dann neuerdings wieder einstellen. Also es ist ja auch so, dass ich das kann, was ich dort mache. Und das hatten die mir dann auch nochmal abgenommen in meiner Bewerbung. Und das mache ich zu einem gewissen Grad auch gerne. Also ich mache es nicht die ganze Zeit, aber wenn es so anteilig ist, eine Teilzeit mache ich diese Arbeit am Computer gerne und das liegt mir auch, ja.
Ja, so und jetzt hast du gerade gesagt, du hast an dem Streik in Berlin teilgenommen. Das kennen die meisten Leute, die uns jetzt hören, natürlich nicht. Ich selber habe das auch nicht verfolgt. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe, gab es das irgendwie kaum, dass studentische Uni-Beschäftigte gestreikt haben. Da waren immer nur so Studentenstreiks, die dann ihre eigenen Vorlesungen im Grunde boykottiert haben und recht wenig Macht entfalten konnten. Ja, wofür habt ihr damals gestreikt und wie ist das so gelaufen?
Das war 2018, ein Streik der studentischen Beschäftigten in Berlin, ganz Berlin, eben an vielen, nicht allen Hochschulen, für die Erneuerung, Neuauflage des Tarifvertrags der studentischen Beschäftigten. Vorher gab es den TV-Stutz 2, so wurde der genannt, und es wurde quasi für den TV-Stutz 3 gekämpft und gestreikt. Und das waren 1000 Beschäftigte, die an Demonstrationen teilgenommen haben und also man kann sagen von Tausenden, die sich in irgendeiner Art und Weise an dem Streik beteiligt haben.
Und wart ihr erfolgreich? Ist das gut gelaufen? Oder?
Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, wie erfolgreich man sein kann, aber wir waren erstmal erfolgreich. Es wurde quasi ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, also der Tarifvertrag wurde erneuert, an bestimmten Stellen verbessert. Genau, aber es ist so, dass der Tarifvertrag nicht einfach gekündigt wurde und aufgelaufen ist. Es wurde eine Neuauflage gegeben. Der Lohn hat sich zum Beispiel erhöht und erhöht sich weiterhin stufenweise. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wurde von 6 auf 10 Wochen erhöht. Das ist so eine spezielle Sache. Das ist sehr wichtig für studentische Beschäftigte. Wenn die als Minijobber oder Werkstudis angestellt sind, dann kriegen die keine Lohnfortzahlung von den Krankenkassen, weil die nicht komplett sozialversicherungspflichtig sind. Und deswegen war das eine sehr entscheidende und wichtige Sache, die durchgegangen ist. Genau, und viele andere Sachen. Aber es kam zu einem neuen Tarifabschluss. Also es ist ein Erfolg.
Ah oh ja, okay. So, und jetzt hat das Ganze also ein Nachspiel und wahrscheinlich hat sich der Pulverdampf längst verzogen und die ganzen Leute sind jetzt irgendwo anders, aber du hängst jetzt da weiter in einem Arbeitsgerichtsprozess und das geht um Sprühkreide, ja? Also man will dich nicht einstellen, weil du angeblich Sachbeschädigung begangen hast und darauf, da bezieht man sich jetzt auf Sprühkreide, die verwendet wurde. Das ist eine skurrile Sache. Erstens, ist Sprühkreide überhaupt Sachbeschädigung?
Es gibt unterschiedliche Ansichten dazu. Mein Eindruck war, als ich dann auch Recherche natürlich begangen habe, dass Gerichte und Staatsanwälte oder also die entsprechenden Apparate versuchen, das zunehmend zu illegalisieren. Also das war, es wurde in der extra Paragraph dafür ja auch eingeführt für Graffiti. Damit wurde quasi Sprühlack, der Einsatz von Sprühlack generell versucht zu illegalisieren. Und das wird immer weiter versucht auszuweiten, auch auf Sprühkreide.
Ah ja, okay. Und nun ist es ja so, dass man dir gar nicht vor Gericht nachweisen konnte, dass du überhaupt selber gesprüht hast, sondern irgendwie scheint mir das so eine merkwürdige Konstruktion zu sein. Du wärst in einer Gruppe beteiligt gewesen, aus der heraus gesprüht wurde oder so. Das wird dann auch nochmal an der Ecke skurril, oder nicht?
Genau, also es gibt, also ja, an die Feststellung von Schuld bleibt ja den Gerichten in Deutschland überlassen und es gab ein Gerichtsverfahren, das wurde aber nicht abgeschlossen, es wurde nicht mal angefangen, es wurde eingestellt, noch vor Aufnahme. Das heißt, wurde halt nie gefragt oder irgendwas, habe keine Stellung dazu bezogen und es wurde halt auch kein Urteil gesprochen. Das heißt, der Sachverhalt, was da eigentlich passiert ist und wer da was gemacht hat mit der Sprühkreide, wurde nicht geklärt. Das hält aber offensichtlich die Universität nicht davon ab, entsprechende Annahmen selber zu treffen und Überzeugungen zu versuchen durchzusetzen.
Ja, was ich besonders bemerkenswert finde an diesem Fall ist, sie könnten ja einfach dich irgendwie kalt loswerden, den Vertrag nicht verlängern und bei einer Einstellung gibt es dann halt bessere Kandidaten. Aber sie behaupten jetzt in ihrer Begründung offenbar ganz dreist, dass deine Beteiligung am Streik jetzt der Grund wäre, dich nicht einzustellen. Also was ist da los? Es ist doch andererseits auch irgendwie ziemlich behämmert, das auch noch zu schreiben. Was geht da vor sich?
Ja, es ist auf jeden Fall dreist und erschreckend. Also man kann natürlich auch schauen, ob das so in die naive Richtung geht, aber ich würde jetzt eher so diese bösartige Perspektive da stärker in den Vordergrund rücken und mich eher dafür rein, dass ich erschrocken war, dass offensichtlich zumindest die Wahrnehmung von den Personen, die da die Entscheidung getroffen haben, also von der Universitätsleitung, so ist, dass die Atmosphäre an der Hochschule so ist, dass man das machen kann. Also dass man Leute die Weiterbeschäftigung verweigert oder dann auch die Neueinstellung auf einer Grundlage, also auf und damit versucht, eben Grundrechte einzuschränken, also das Grundrecht auf Streik einzuschränken. Also so sehe ich das eher, dass es tatsächlich in wie auch so viele andere Versuche sind, der Hochschule eben grundlegende Rechte, demokratische Rechte an der Hochschule einzuschränken.
Fügt sich das in den Gesamtbild? Was sind da für Leute am Werk? Ich habe ja selber, muss ich sagen, ein sehr schlechtes Bild von den deutschen Universitäten. Da ist seit 1968 meiner Meinung nach ganze Arbeit geleistet worden, um da jeglichen rebellischen Geist rauszukehren, sei es von Professoren hin zu der Art, wie man studiert, und sind Generationen von im Grunde gut angepassten Studis rangezüchtet worden. Ich selber bin sehr ernüchtert über den deutschen Unibetrieb und würde auch jungen Leuten nicht unbedingt raten, heutzutage zu studieren, sondern vielleicht eher eine Lehre zu machen. Ich weiß aber nicht, wie das in der Humboldt-Universität Berlin im Speziellen aussieht. Gibt es da irgendeinen Unirektor oder Vorgesetzte, die sich da besonders hervorgetan haben, also besondere Hardliner, oder ist das, sagen wir mal, der Normalvollzug, der auch an vielen anderen deutschen Unis zu beobachten ist, oder wie würdest du das generell einschätzen?
Also ich bin da nicht alleine, wenn ich sage, dass halt das Präsidium, was jetzt schon teilweise eben zum zweiten Mal antritt, nochmal stärker, wesentlich stärker zu einer autoritären Herrschaftsweise quasi übergegangen ist in der Hochschule und das auf vielen Ebenen versucht hat klarzumachen. Also es wurde versucht, die Universität oder leider gelingt das halt auch immer wieder, die Universität strukturell undemokratischer zu gestalten, also indem man Strukturen schafft, die noch weniger der allgemeinen Kontrolle des Akademischen Senats, das ist so das größte Gremium, was es gibt an der Hochschule, und dieser deren allgemeinen Kontrolle unterliegen. Es werden halt immer stärker Kompetenzen auf einzelne Bereiche oder Personen zusammengeführt. Es werden übergeordnete Strukturen geschaffen, die auch die Hochschulen in Berlin zusammenbündeln, die sich dann auch der Kontrolle der einzelnen Hochschulen entziehen. Und das wird tatsächlich nicht nur von dem Präsidium an der Humboldt-Uni vorangebracht, teilweise auch von der Stadtpolitik, aber eben insgesamt auch von den Präsidien. Also genauso gab es ja konkrete Fälle des versuchten Union-Bustings an der Freien Universität, wo ein Kollege und Personalrat ja auch versucht wurde, zu kündigen.
Ja, ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich das unwichtig finde, wenn wir den Siegeszug des Neoliberalismus seit 1973 als eine Art Revolution begreifen, dann hat er ganz sicher, ganz erwiesenermaßen und ist auch gut erforscht, an Universitäten angefangen, ausgehend von der Universität von Chicago, wo sich diese neoliberale Wirtschaftsirrlehre dann verbreitet hat und wurde im Grunde durchgesetzt durch nicht nur durch die nördliche Hemisphäre, also dann auch in vielen anderen Standorten in Chile und so weiter. Also es ist durchaus nicht unwichtig, dazu sich darum zu kümmern. Es hat, glaube ich, eine große Langzeitwirkung, was da passiert. Naja, aber wir beide können das in der Tiefe jetzt hier nicht erörtern. Sag uns kurz, wann ist der Prozesstermin und womit rechnest du und was würdest du dir wünschen? Aber zunächst mal den Termin.
Der Prozesstermin ist am 28.07., das ist ein Mittwoch um 10.30 Uhr.
Mhm. Und wo?
In Berlin beim Arbeitsgericht, Magdeburger Platz 1, ist in der Nähe vom Potsdamer Platz.
Ah ja, okay. Und mobilisieren jetzt deine Unterstützerinnen und Freunde für den Prozesstermin? Soll man da hinkommen? Soll man jetzt den ganzen Laden mit Sprühkreide zusprühen? Wahrscheinlich nicht.
Ich würde weiterhin den Einsatz von Sprühkreide empfehlen. Ich sehe da überhaupt kein Problem dran. Es gibt unterschiedliche Untergründe, sollte man vielleicht vorher antesten, ob man irgendwie einwandfrei das wieder abzugehen ist. Es wurde auch schon mehrfach mit Bannern und Postern quasi davor sich getroffen vor dem Gericht und eben das auch ganz konkret, ganz direkt davor problematisiert, was das für ein Unsinn ist, eben zu versuchen, den Einsatz von Sprühkreide zu illegalisieren und damit auch noch das Streikrecht einzuschränken. Also da würde ich auch weiterhin zu kreativen Protest aufrufen. Es ist so, dass vor dem Gerichtstermin, der um 10.30 Uhr ist, also um 10, also gegen 10 Uhr treffen wir uns dort, versammeln wir uns und besprechen uns und schauen auch, was halt vor uns liegt. Und es wäre schön, wenn Leute daran teilnehmen, den Prozess aktiv begleiten. Die aktive Prozessbegleitung hat beim letzten Mal auch meiner Meinung nach dazu geführt, dass eben der vorsitzende Richter den Kammervorsitz abgegeben hat. Also es ist sehr, sehr wichtig, da aktiv vor Ort zu sein, sich Notizen zu machen, mitzudenken, zu schauen, was passiert und sich nicht das einfach so über sich zu ergehen zu lassen. Und mir persönlich ist es auch eine große Unterstützung, wenn halt Leute da sind, die sich dafür interessieren.
Ja, dann möchte ich noch auf den Blog und den Hashtag Mo bleibt, also M-O bleibt Hashtag hinweisen und so ähnlich heißt auch der Blog, auf dem sich da Infos finden. Ja, einen Prozess, der nicht nur für Leute aus Berlin oder studentische Beschäftigte, sondern im Grunde für alle Gewerkschafter interessant ist und auch für Street-Art-Künstler und Leute, die sich mit, sagen wir mal, nicht etablierten Ausdrucksformen im öffentlichen Raum beschäftigen und da Kriminalisierung ausgesetzt sind. Sicherlich gar nicht unwichtig. Ja, Mo, jetzt habe ich noch ein Ding vergessen. Fällt immer am Ende noch was ein. Dieser Richter, ja, der ist da noch ausfällig geworden gegenüber Richterinnen vom Bundesarbeitsgericht. Also da das klingt auch irgendwie absurd oder eine richtig gehende Schote. Was hat der da geäußert und was für eine Figur war das? Ist das derjenige, der jetzt den Vorsitz abgegeben hat oder jemand anders gewesen, der da ausfällig wurde und auffällig?
Genau, das ist der Richter, der das Verfahren vorher geführt hat, also den Vorsitz hatte über die Kammer, es sind ja immer mehrere Personen, und der hatte sich bei der letzten Verhandlung sehr, meiner Meinung nach, und der von meiner rechtlichen Vertretung der Meinung nach abfällig geäußert über Juristinnen, andere Richterinnen im Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht und im Bundesverfassungsgericht auch, und da ging es konkret um ein sogenanntes Flashmob-Urteil von Verdi, was halt vom sämtlichen Instanzen sehr positiv zu einer sehr weiten Auslegung des Streikrechts geführt hat im Urteil. Und das war anscheinend nicht die Meinung von, oder hat er zumindest so vorgetragen, dass es ihm missfällt. Und er ist dann doch sehr persönlich auch über die einzelnen Richterinnen hergefallen.
Hallo, Jessica, hörst du mich?
Ich höre dich. Mo ist aber irgendwie verschwunden.
Wir sprachen gerade darüber, dass der Richter, mit dem er da zu tun hatte, dann auch noch ausfällig wurde gegen ja insbesondere Frauen, die Präzedenzurteile gefällt hatten zu der Frage Flashmobs, also ob man sich in Geschäften versammeln darf und da im Grunde so eine Art zivilen Ungehorsam praktizieren darf. Damals ging es um Aktionsformen, dass Leute bei einem Streik im Einzelhandel dann Einkaufswagen vollgepackt haben und dann nachher doch nicht bezahlt haben oder immer Sachen auf die Kasse gelegt haben und dann ihr Portemonnaie vergessen hatten, sodass es da irgendwie Stress gab in der Schlange. Das wurde als zulässige Arbeitskampfmaßnahme bewertet und da hat dieser Richter dann wohl abgekotzt drüber im Gericht. Ja, Berlin ist ein komisches Pflaster, man stellt sich das immer so progressiv vor, aber das muss es nicht unbedingt sein. Es gibt auch die anderen, ne? Die Frontstadt Berlin gibt da auch eine ganz rechten Dreh unter den Richtern und auch unter der Polizei. Das kann auch sehr unangenehm sein, in Berlin vor Gericht zu stehen. Ich habe das auch selber mal erlebt. Ja, mehr dazu findet ihr auf unserer Website. Wir machen zu jeder Sendung eine eigene Seite und da findet ihr dann Links und Hinweise und könnt es nochmal nachlesen oder nachgucken. Auch die Website Mo bleibt, werden wir da verlinken. Mo hat an einem Streik der Humboldt-Uni Berlin teilgenommen im Jahr 2018. Deshalb wurde sein Vertrag in der IT-Abteilung nicht verlängert und deswegen will ihn die Unileitung nicht mehr einstellen. Das ist an sich skandalös. Die Uni argumentiert ganz offen mit seiner Beteiligung am Streik als Nicht-Einstellungsgrund. Und wir werden den Prozess weiter begleiten und verfolgen und wünschen ihm alles Gute.
Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
Okay, Jess, bevor sich unsere Sendung zum Ende neigt, erzähl uns doch nochmal was über Freitag, den 13. Was ist das eigentlich für eine Idee? Was ist das für ein Aktionstag? Ist das überhaupt erfolgreich? Kann man überhaupt gegen so große Unternehmen wie Lieferando irgendwas machen?
Ja, kann man. Und zwar dann, wenn viele Aktive in Städten unabhängig voneinander ad hoc in kurzzeitigen Bündnissen beschließen, an dem Aktionstag teilzunehmen. Du sagtest vorhin am Anfang der Sendung, das ist unser 11. Aktionstag. Wir haben schon 10 von hinter uns seit 2015 und wir begreifen ihn als bundesweiten Aktionstag gegen Horrorjobs, Ausbeutung und Fertigmacher, also Union Buster. Wir sind kein Dienstleistungsunternehmen. Wir stellen keine fertigen Dinge hin und sagen, so, ihr braucht nur da und da hinkommen und wir statten euch dann am besten mit fertigem Aktionsmaterial vor Ort aus. Jeder kriegt eine Plastiktüte und eine Trillerpfeife. So läuft das bei uns nicht. Wir geben den Anstoß und die Hintergrundinformationen zum Aktionstag. Wir haben jetzt abgestimmt bzw. abstimmen lassen über Lieferando, Flaschenpost und Gorillas. Gorillas und Lieferando lagen fast die ganze Abstimmungsphase nur wenige Stimmen auseinander, sodass wir beschlossen haben, wir gehen also am Freitag, dem 13. August, gegen beide Unternehmen vor. Es gibt auch schon Gruppen, die gesagt haben, wir sind auf jeden Fall dabei. Zum Beispiel der Rote Punkt OWL wird in Paderborn aktiv sein, die IWW wird in Hamburg aktiv sein und die FAU in Hannover. In Köln und Berlin werden auch auf jeden Fall Aktionen stattfinden, die Mitglieder der Aktion gegen Arbeitsunrecht organisieren. Jeder, der sich angesprochen fühlt von dem Thema, der sagt, so wie diese Lieferdienste mit Dumpinglöhnen und hartem Druck und ewig langen Probezeiten die Beschäftigten unter Druck setzen, das finden wir nicht gut, das wollen wir nicht unterstützen. Wir haben Lust, an dem Aktionstag dabei zu sein. Meldet euch kurzfristig. Ihr findet alle Möglichkeiten, uns zu kontakten auf www.arbeitsunrecht. Wir werden schon am 25.07.2021 uns auch mit Aktiven, die mitmachen wollen, treffen und uns Aktionen überlegen.
Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
Ich will kurz auch noch einen Satz sagen zu dem Ansatz. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Beschäftigte mit uns in Kontakt treten. Und wir haben auch schon Kontakte zu Gorillas und Lieferando-Beschäftigten, aber es könnten auch mehr werden. Wir sind auch interessiert an Beschäftigten auch von anderen Lieferdiensten. Ich finde, da müssen wir alle zusammenarbeiten. Wenn man die größten und aggressivsten dieser Branche diszipliniert, dann wirkt das auf die gesamte Branche. Wir gehen aber auch davon aus, dass wir als Konsumenten, als Lohnabhängige die Mehrheit der Konsumenten sind und auch diese Macht endlich ausspielen müssen. Das heißt, es geht nicht nur um Beschäftigte. Und es ist eine deutsche Krankheit, dass jeder Beschäftigte für sich alleine stirbt. Ja, die Leute kümmern sich dann eben nur um ihre eigene Firma oder ihre eigene Branche. Aber selbst das ist schwach ausgeprägt. Wir vertreten den Ansatz, wir haben als Konsumenten auch das Recht, uns über die Arbeitsbedingungen in Läden Gedanken zu machen, wo wir möglicherweise gar keinen Beschäftigten kennen. Das heißt, wir sind auch als mündige Bürger und Nachbarn und kritische Konsumenten aufgefordert, aktiv zu werden. Und auch dafür bietet dieser Freitag der 13. gute Möglichkeiten. Ja, das war's schon von unserer Sendung. Schaltet euch nächste Woche wieder ein. Wir sind jeden Donnerstag um 17 Uhr auf YouTube, Twitch und Facebook zu hören mit Arbeitsunrecht FM. Und die Sendung gibt es dann als Podcast über Spotify und Anchor FM und jeden Sonntag um 17 Uhr auf Radio Flora. Und die Sendung wird dort auch wiederholt. Schöne Grüße an alle, die uns bei Radio Flora hören. Macht's gut, werdet gesund, bleibt gesund, lasst euch impfen und wir hören uns. Bis dann. Tschö.
Tschüss.
Arbeitsunrecht FM.
Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. 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 Arbeitsunrecht.